Wir haben diese Woche einen spannenden Werbepartner bei On The Way To New Work. Gleich geht's los, bleibt dran. Das Unternehmen way.com, V-A-Y.com geschrieben, sorgt dafür, dass Hanf eine gute Seite bekommt. Way hat ein Team aus Forschern, Entwicklern, aus Biologen, Psychotherapeuten, Medizinern, die alle in Berlin sitzen und aus Cannabisprodukten das Beste rausholen. Alles, was euch eben nicht breit macht, sondern auf die Spur bringt. Way produziert zum Beispiel CBD-Pen, CBD-Gel, Kapseln, Öl oder die Bath-Bomb, die eben durch den ganzen Tag eingesetzt werden kann. Zum Beispiel das Mundspray am Morgen, die Kapsel nach dem Essen, Sportgel nach eben der körperlichen Anstrengung. Das ist das, was Way macht. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwas zum Einschlafen sucht, dann gibt es das Night Oil vor dem Schlafengehen. Cannabis hat eben eine sehr positive Wirkung und Way sorgt dafür, dass die in die richtigen Produkte kommen. Das ist das, was Way macht. V-A-Y.com. Geht auf die Seite, schaut es euch an und probiert es einfach mal aus. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute aus Ludwigsburg. Michael wird sehr traurig sein, dass er nicht dabei ist, denn ich sitze bei einem Konzernkollegen von Ihnen, Matthias Ulbrich, dem CEO von Porsche Digital. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich, dass du hier bist.
Frühe Stunde, es ist früh am Morgen und ich bin gerade angekommen und wir sitzen hier in einem wirklich schönen Gebäude, du hast mich gerade einmal durchgeführt, mit alter Vertäfelung innen, aber sehr modern eingerichtet. Ich mache nachher nochmal ein paar Aufnahmen. Ja. Das ist sehr, sehr cool hier als Location.
Ja, das ist mal eine Kantine gewesen. Wir nennen es auch immer noch die alte Kantine. Und hier sind jetzt die Entwickler, die Softwareentwickler, die hier an den Tischen, wie du gesehen hast, ganz ungezwungen zusammensitzen, um hier Software zu entwickeln für die Porsche Digital.
Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu, was die Porsche Digital macht und was eure Rolle ist. Viel mehr interessiert mich, und das hatte ich auch schon gesagt, erstmal, wer bist du und wie bist du der geworden, der du heute bist?
Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte.
Du weißt ja, bei uns hast du Zeit.
Ja, genau. Ja, also zum einen, also ich habe ja mehrere Rollen im Moment hier bei Porsche. Ich habe im Oktober 2018 erst die CIO-Rolle übernommen. Also ich bin der Chief Information Officer, verantwortlich für alles, was IT innerhalb des Porsche-Konzerns angeht. Und im letzten Jahr habe ich noch zusätzlich die Aufgabe übernommen, hier die Geschäftsführung der Porsche Digital. In der Porsche Digital wollen wir ganz bewusst auch neue Wege gehen, lernen, wie man mit dem Thema Digitalisierung auch neue Produkte entwickelt. Einerseits für unsere Kunden, aber auch für komplett neue Märkte, aber auch für Geschäftskunden im Prinzip, weil wir nutzen natürlich digitale Produkte auch innerhalb unserer Prozesse und sehen da auch ein großes Potenzial, das auch für unsere Zulieferer oder für andere Kunden dann auch verfügbar zu machen. Also gerade im Bereich der Qualitätssicherung. Ich war gerade vorgestern mit den Kollegen der technischen Entwicklung für Dauertests nochmal unterwegs. Da haben wir ein System entwickelt über Acoustic Anomaly, letztendlich wirklich Qualitätsprobleme erkennen zu können.
Ja, 24 nur über den mal Sound 7, quasi.
Nur über die Frequenzen, über den Sound. Ja. Und das hilft uns natürlich extrem, die Qualität für unsere Kunden nochmal zu verbessern. Und das kann natürlich auch für andere Kunden super interessant sein.
Und wie kam dein Weg in, also nochmal, hol nochmal aus davor, wie du überhaupt da reingekommen bist, auch in die Rolle, weil du hast ja auch eine Business-Seite, eine Tech-Seite, da ist ja sehr viel davor auch passiert.
Ja, also ich habe ursprünglich Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften studiert, habe dann bei Hewlett-Packard angefangen. Damals war Hewlett-Packard die Company im digitalen Bereich, also heute vielleicht vergleichbar mit Google oder Apple. Und gab es ja auch diesen HP Way, die Kultur, die so besonders war damals bei HP. Habe dort viel gelernt, auch viele verschiedene Kunden kennengelernt. Und 1998 haben mich dann die Audi-Kollegen angesprochen, für die ich gearbeitet habe, ob ich nicht zu Audi wechseln will. Bin dann nach Neckarsulm gekommen, das Werk, wo damals der neue A8 gebaut wurde. Das war das erste Fahrzeug mit über 100 Steuergeräten im Fahrzeug, mit viel Software. Und das war natürlich eine super spannende Zeit, diese ganze Verknüpfung zwischen Fahrzeugelektronik, Software am Fahrzeug, Prüfungsprozesse, Qualitätssicherungsprozesse. Und da in dem Projekt habe ich auch viel gelernt über das ganze Thema des Zusammenspiels der Produktionsprozesse und aber auch der Fahrzeugelektronik. Da war ich 5 Jahre in Neckarsulm. Danach war ich CIO bei SEAT in Barcelona. Mhm. Super Standort. Da waren wir natürlich, ja, meine Kinder waren auch begeistert. Ja. Die waren damals 9 und 11. Haben natürlich jetzt auch Spanisch super gelernt. Also ja. Das ist natürlich auch ein super Gewinn in diesem großen Konzern, ja. Was man alles für verschiedene Perspektiven dort bekommen kann. Da habe ich natürlich auch viel gelernt über die Gesamt-IT einer Company. War eine tolle, spannende Zeit. Danach war ich 6 Jahre in Wolfsburg. Erst verantwortlich weltweit für die gesamte IT-Infrastruktur, Rechenzentren, Netzwerke, aber auch PCs etc. Das war auch interessant, weil ich mal die gesamte Größe des Volkswagen-Konzerns so kennenlernen konnte, also von Argentinien bis Japan. Ist ja super interessant, wenn man so sieht, was so eine Konzernstruktur ausmacht.
Ja, vor allem IT-seitig, das ist ja gigantisch. Das ist ein bisschen kenne ich es, aber...
Ja, unheimlich komplex ja auch. Ne? Also viele Lieferanten kamen mit einer tollen Lösung und dann haben wir gesagt, ja, und könnt ihr euch vorstellen, das auch für 200.000 Anwender letztendlich umzusetzen, dann ist das natürlich eine ganz andere Größenordnung. Und da spielt natürlich schon in der frühen Zeit auch das Thema Skalierbarkeit eine Rolle. Ne?
Sehr viele Jahre dann eben auch im Konzern. Ich hatte gerade eingangs gesagt, das heißt, Michael und du, ihr habt euch dann verpasst, weil er war, ich glaube, weiß nicht,
96, ja, ich bin ja danach 97. auch wieder dann nochmal wieder zu Audi als CIO. Mhm. Um das vielleicht nochmal ganz kurz abzuschließen, war dann 6,5 Jahre als CIO bei Audi und habe dann irgendwie gedacht, ich muss nochmal was anderes machen, weil das ganze Thema Transformation für mich extrem wichtig war. Ich habe das natürlich an vielen Stellen gespürt, dass nicht nur die Technologie, sondern eben auch die Veränderung auf der Prozessseite, auf der Seite der Geschäftsmodelle, aber auf der menschlichen Seite natürlich das ganze Change Management. Und habe dann in Abstimmung mit dem Vorstand mich nochmal weitergebildet in Richtung der digitalen Transformation. War dann in St. Gallen und am MIT. Mhm. Also super Zeit, also 6 Monate nochmal eine Weiterbildung gemacht. Und ja, dann natürlich hier die hervorragende Aufgabe jetzt hier übernommen bei Porsche als CIO und CEO bei Porsche Digital. Und gleichzeitig habe ich noch die Rolle, dass der Oliver Blume, unser CEO bei Porsche, hat ja auch eine Doppelrolle im Konzern für die Produktion verantwortlich zu sein. Und ich unterstütze da auch von der IT-Seite, dass wir dort im Konzern auch entsprechende Plattformen einführen.
Ja, du hast es erzählt, dass du schon sehr früh bei den ersten Projekten eben auch bei dem Audi A8 zum Beispiel involviert warst in die ersten Systemschnittstellen und so weiter. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, was ich da, wenn man jetzt nicht drinsteckt, bis heute getan hat. Also ich weiß es so ein Stück weit aus dem Konzernumfeld auch, wie das ist mit den neuen Plattformen, also welchen Aufwand. Und mein von außen Bild drauf war natürlich, okay, krass, wenn ein Auto nachher autonom fahren soll, dann habe ich ja ganz andere Themen. Also ich brauche ja diverse Clouds, die drin laufen, die abgleichen, weltweit funktionieren. Wenn du das jetzt mal spannst von früher zu heute, so die ersten Projekte als Elektroingenieur und das, was du heute brauchst, um so ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, was ist dazwischen passiert? Und was ist das Krasse daran, das heute jetzt möglich zu machen?
Ja, also ich meine, wenn man jetzt nochmal so auf die Anfänge der Elektronik im Fahrzeug anguckt, dann war das natürlich alles embedded. Am Anfang sehr autarke Systeme, die dann immer mehr im Fahrzeug vernetzt wurden, was natürlich die Komplexität enorm erhöht. Ja, das war jetzt dann zum Beispiel auch gerade einer der wesentlichen Punkte damals beim A8-Anlauf, das Thema Software-Versionsmanagement. Also welche Version in den verschiedenen Steuergeräten ist denn eigentlich kompatibel zu anderen Versionen in anderen Steuergeräten? Und dann zu gucken, welche Kombination haben wir denn im Fahrzeug verbaut? Das war damals eine Riesenaufgabe, weil diese Vernetzung da ja gerade anfing. Und heute sind wir ja wirklich bei dem Plattformgedanken, dass wir wirklich Plattformen letztendlich etablieren im Fahrzeug, als auch natürlich in den Backend-Systemen, haben da auch viel gelernt in den letzten Jahren. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man hier auch die moderne Technologie im Prinzip einsetzt über APIs, eine saubere Kommunikation, aber auch eine eine Kapselung quasi der Systeme hinbekommt, sodass man dann in Teams auch entsprechend die Softwareentwicklung vorantreiben kann. Das sind ganz, ganz wesentliche Punkte jetzt gerade gewesen oder sind noch, die uns begleiten bei dem ganzen Thema Weiterentwicklung der Softwarekompetenz.
Du hast ja im Vergleich, ich sag mal, früher gab es ja sehr viele Elektroingenieure, viele Entwickler, aber es gibt jetzt nicht viele Data Scientists oder das nimmt jetzt erst zu.
Ja.
Das heißt, das ist so eine typische Challenge und wir hatten eben beim Kaffee auch schon drüber gesprochen, ihr seid an vielen Standorten, wo ihr die Leute findet.
Ja.
Trotzdem ist es ja eine wahnsinnige Herausforderung, das dann zu vernetzen. Also A, gibt es nicht viele und B, wie hältst du die denn alle zusammen und auch bei Laune und sagst ja und dann jetzt bei Porsche bitte.
Ja, wir haben natürlich einen Vorteil, dass Porsche erstmal eine tolle Marke ist, die auch viele Leute anspricht. Und wir haben natürlich auch unheimlich interessante Anwendungsfelder, weil bei uns ja das Thema Softwareentwicklung und ich sag mal die physikalisch reale Welt ja zusammenkommen, egal ob im Fahrzeug oder in der Produktion, in der technischen Entwicklung. Das ist natürlich super spannend. Wir waren, wie gesagt, gerade vorgestern da mit den Entwicklern zusammen und wir haben ein Lab mal gegründet in Berlin, was wir jetzt auch integriert haben für das Thema Produktentwicklung, wo wir Softwareentwickler, KI-Experten, Blockchain-Experten, aber auch das Thema Data Analysts haben, die, und Berlin ist natürlich so ein Schmelztiegel auch, wo unheimlich viele interessante Leute da sind, die auch gerne zu Porsche kommen und an diesen spannenden Projekten arbeiten und die auch das wirklich mögen, wenn sie dann in der Produktion sehen, wie das Ganze zum Einsatz kommt.
Klar,
und das ist natürlich ein Riesenasset. Ja. Und da leuchten dann auch die Augen von allen. Ja, sowohl von den Entwicklern hier bei uns in Weissach, als auch die Berliner Kollegen, die dann auch gerne herkommen, die dann aber natürlich auch die Möglichkeiten haben, Work-Life-Balance in Berlin ganz gut hinzubekommen. Ja.
Also das klar ist nachvollziehbar. Und vor allem natürlich, ihr habt ein sehr cooles Produkt. Ne?
Also ja, sehr, das ist auf jeden Fall.
Sehr anfassbar. Und die Sprünge sind halt riesig bei den Autos dazwischen. Also das letzte Fahrzeug von euch, in dem ich saß, ist ein 997er. Baujahr, lass mich überlegen, 2006, glaube ich noch. Ja, ich glaube 6 oder 7. Und da war es noch kein Touch-Display, das kam irgendwie in der Version danach.
Ja, 991 hatten wir das erste Touch-Display, jetzt im 992 ist natürlich nochmal komplett anders.
Ja. Und das sind, mein Gefühl ist, also das ist jetzt bei Handys und ne, du hast hier ein iPad liegen, ich habe hier ein Samsung-Handy liegen, ein iPhones liegen hier, da habe ich das Gefühl, das geht so schnell und die Schwierigkeit, das im Auto mit abzubilden in dieser Geschwindigkeit, merke ich halt bei den deutschen Herstellern, ist also nochmal ganz anders als jetzt Tesla, die dann halt ein Update fahren und dann ist irgendwie alles da, die ja schon lange mit großen Displays arbeiten, wo man das Gefühl hat, okay, ich sitze immer in einem aktuellen Auto, es ist immer irgendwie da. Wie ist das jetzt bei den neuen Fahrzeugen von euch? Ihr habt jetzt den Taycan, der jetzt ja, glaube ich, bestellbar ist, der wird jetzt auch ausgeliefert.
Ja, den musst du mal fahren, also das wäre sicherlich
ein spannendes.
Das kriegen wir auf jeden Fall organisiert.
Sehr gut.
Ja, weil also da haben wir natürlich jetzt auch wirklich von dem ganzen User-Interface wirklich viel Herzblut auch reingesteckt, damit es eben auch entsprechend den Porsche-Standards entspricht. Und ich finde, da ist den Entwicklern auch wirklich was Gutes gelungen. Mhm. Also es macht sehr viel Spaß, dort entsprechend die verschiedenen Funktionen zu nutzen. Und ist natürlich ein langer Weg der Transformation gewesen, weil natürlich jeder Entwickler aus seinen Erfahrungen herauskommt und da hat natürlich schon die ein oder andere Idee gefehlt in der Vergangenheit, wie man sowas gestalten kann, weil da hat man an seinen Leitprinzipien festgehalten und auch Touch eine lange Zeit erstmal ignoriert.
Ja?
Okay. Und bis dann irgendwann mal, sag mal, auch diese Veränderung in den Köpfen angekommen ist und die Erfahrung selber da ist, dass es einfach besser ist. Und so ist es halt auch in der gesamten Transformation. Ja. Man kommt eben aus dem Erfahrungsschatz, den man selber hat. Was hat man für gute Erfahrungen gemacht? Auf den baut man auf und den hält man erstmal fest.
Ja.
Bis man eben merkt, okay, hier gibt es eigentlich was Besseres und ich muss mal meine eigenen Erfahrungen über den Haufen schmeißen und gucken, wie ich das Neue eigentlich angehe. Ja, das war eine Riesentransformation jetzt auch bezüglich des Antriebs, Elektroantrieb. War ja auch viele Skeptiker, auch bei Porsche, passt das zur Marke, passt das zum Sportwagenhersteller? Und jetzt, wo die Leute im Taycan sitzen, sind alle begeistert. Ja, also wir haben ja auch die Händlereinführung und auch da gab es natürlich viele Skeptiker, die gesagt haben, passt das überhaupt? Und die wirklich dann begeistert aus diesem Auto wieder aussteigen. Und das ist eigentlich das Schöne, ja, dass also diese Ideen dann auch wirklich solche Früchte tragen und dann auch so positiv angenommen werden.
Ja, dass es halt auch geht, ne? Also damals war das gefühlt, man steigt in den Tesla rüber in den 997er und da dachte ich, boah, krass, das ist fast ein Dinosaurier gefühlt, aber der Sound ist halt echt geil.
Ja, ja, genau.
Und das dann halt neu zu erfinden, kann ich mir richtig vorstellen, dass es das eine Herausforderung ist.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, Ferdinand Porsche ist ja nun durchaus bekannt dafür, dass er sehr innovativ dann vorgegangen ist. Also ich sag mal, aus seiner Feder stammt ja der Käfer auch zum Beispiel.
Ja.
Und ist ja nicht so, dass er mangels Ideen groß geworden ist, im Gegenteil. Also ich glaube, Ford hat es über das Fließband skaliert, aber die Autoinnovation kam nachher eher aus Wolfsburg beziehungsweise aus der Porsche-Feder. Sind das Sachen, wo du sagst, okay, das ist so tief in der DNA drin, dass man da auch immer mal wieder drauf zurückgreifen kann, wenn man weiß, gerade in einer Phase wie jetzt, wo die Automobilindustrie sich eigentlich neu erfinden muss, weil Mobilität
sich ändert. Wir machen es ja gerade,
ja. Genau. Ja. Dass man da immer noch mal drauf zurückgreift und sagt, doch, da ist immer noch was da, was wir drin haben. Weißt du, wie so eine DNA, die wir spüren, die wir halt immer nur wieder neu interpretieren müssen.
Ja, ja. Ich glaube, Ferdinand Porsche hat es auch gesagt. Also er hat gesagt, wir können alles machen, aber es muss zu Porsche passen. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau die DNA, also die da ist. Ja. Also das natürlich spielt Qualität eine Rolle, Design spielt eine Rolle. Überhaupt auch dieses Porsche-Feeling. Ja. Also ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Porsche 911 zum Supermarkt fahre oder im ganz normalen oder im Käfer oder sonstiges.
Ja. Ja.
Also da sind ja eben genau diese Unterschiede zu spüren. Und das ist, glaube ich, genau der Anspruch, den wir auch jetzt beim Taycan versuchen zu realisieren, dass das Porsche-Gefühl immer da ist. Und der Sound, da haben wir natürlich auch ein bisschen dran gearbeitet, musst du dir ja mal anhören.
Wie macht ihr das denn? Also das frage ich mich eh, wie macht ihr das im Taycan mit dem Sound? Also
ja, musst du dir anhören.
Okay.
Also das kann man nicht erklären, also aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Ist super gut gelungen, den Entwicklern da einen guten Sound hinzubekommen. Es macht richtig Spaß, damit zu fahren. Und es ist halt ein anderer Sound, als wir ihn gewohnt sind. Das ist ein ganz klarer Schnitt, aber es ist natürlich trotzdem auch wieder ein guter Porsche-Sound.
Ja. Und wenn man sagt, passt zu Porsche, ist es dann bei euch erlaubt zu sagen, du sitzt in einem Meeting und kommst mit einer Aussage und sagst, also von meinem Gefühl her, passt das nicht zu uns? Also dass du einfach auch sagen darfst.
Solche Diskussionen führen wir öfter, ja. Ganz klar. Also das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Die Marke ist ja für uns schon ein ganz wichtiges Asset. Und so eine Marke kann man natürlich auch schnell kaputt machen, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Haben wir ja auch schon in der Geschichte bei Porsche erlebt. Aber das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder diskutieren muss. Der wird auch intensiv diskutiert im Vorstand immer wieder. Was passt zur Marke und was nicht? Also was wollen wir anbieten und was nicht? Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir nicht alle Produkte, die wir bei Porsche Digital ausprobieren, unter dem Label Porsche auch veröffentlichen.
Okay.
Ja, das ist auch für uns ganz wichtig, Dinge ausprobieren zu können oder auch skalieren zu können, ohne, sagen wir mal, die Premium-Brand Porsche damit in irgendeiner Weise, sagen wir mal, zu gefährden.
Ja.
Weil das ist natürlich, nicht alles ist erfolgreich. Das wollen wir auch gerade, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren können. Und deshalb sind wir auch da teilweise sehr bewusst unterwegs, dass wir es nicht unter dem Brandname Porsche, was ja einfach wäre, weil wir natürlich dann sofort ein Image transportieren können, aber wir machen das sehr bewusst
auch. Was für Sachen probiert ihr aus, dass man sich das mal vorstellen kann?
Also ja, wir haben zum Beispiel ja das Thema Gapless gegründet in Berlin, wo man seine Oldtimer gut verwalten kann, seine mobilen Assets, wo wir ganz klar gesagt haben, das wollen wir nicht nur für Porsche-Kunden machen, sondern auch für andere Kunden. Wir haben andere Produkte entwickelt, die wir mal ausprobiert haben, die wir auch wieder eingestellt haben. Also insofern ist das eigentlich auch jetzt gerade das, was uns ausmacht, dass wir mal einfach Dinge ausprobieren und da gar nicht großartig über das Porsche-Label das versuchen.
Für mich, ich teile Digitalisierung immer in so drei Bereiche. Ich sage, klar, das, was sich digitalisiert, ist das Geschäftsmodell. Das ist relativ klar, meistens sehr strategisch, langfristig. Dann haben wir das Kundenerlebnis, das, worüber du gerade auch gesprochen hast, Apps und wie gehst du ran, was ist der Zugang zur Marke. Und dann gibt es für mich einen dritten Bereich. Das ist die Operations. Und in meiner Erfahrung ist, dass in vielen Unternehmen diese Operations-Digitalisierung runterfällt. Also sagen wir, also mein täglich Brot ist dann halt Kollaborationstools. Ich frage mich ganz häufig, warum in vielen Firmen nicht wirklich voll online gearbeitet wird, voll in Group-Chats gearbeitet wird, weil es für mich offensichtlich ist, was es bringt.
Ja.
Und tatsächlich habe ich immer wieder das Beispiel aus der Historie von Ferdinand Porsche, der ja auch nicht das Fließband erfunden hat. Henry Ford auch nicht, der hat sich das aus der Schweineschlachtung abgeschaut, hat es aber übernommen und ja. Porsche hat es dann auch übertragen auf die Automobilproduktion. Das war also kein reines transformatives Geschäftsmodell, sondern er hat das Operative, das Arbeiten verändert. Mhm. Das ist für mich ein Riesenhebel und mich würde sehr interessieren, wie ihr das A bei euch im Team macht und welche Sachen ihr auch nachher nutzt, um sie in den Konzern zu tragen. Ganz häufig braucht es ja Impulse von außen und du hast es ja nun auch erzählt in deiner Rolle vorher mit 200.000 Leuten, jetzt rollst du eine Applikation aus, aber dann ändert sich ja nicht morgen was, sondern die Leute müssen mitgenommen werden, genau. Abgeholt werden und so weiter.
Ja also wir haben ja für die interne Kommunikation und Collaboration haben wir Office 365 und Teams eingeführt, weil du hattest ja vorhin das auch angesprochen, wir hatten ja vorher Lotus Notes noch im Einsatz teilweise, also insofern war das natürlich auch ein Riesensprung, wird extrem positiv angenommen und wir haben einen eigenen Bereich geschaffen, der sich nur mit dem Thema Collaboration und digitaler Arbeitsplatz beschäftigt. Ja, den haben wir also organisatorisch so gebündelt, dass dort alles, was das angeht, quasi in dieser Abteilung verantwortet wird, sodass wir auch eine gute Integration hinbekommen. Und wir haben dort auch ein Team, was sich mit der Beratung der anderen Bereiche letztendlich auseinandersetzt oder beziehungsweise das anbietet. Wir gehen also in die Abteilung rein und sagen, wie kann man eigentlich die Tools, die da sind, optimal nutzen für den Arbeitsfluss, der dort ist.
Okay.
Und da legen wir natürlich einen großen Wert drauf, dass wir eben, wir gehen zum Beispiel in Vorstandsbereiche und gucken, wie ist dort eigentlich der Informationsfluss, welche Informationen braucht zum Beispiel der Vorstand in bestimmten Gremien, wie können wir das über das iPad dann auch zur Verfügung stellen und eben nicht nur die Technik bereitzustellen, sondern auch wirklich sich den Prozess anzugucken und dann auch zu beraten, wie das am besten genutzt werden kann.
Wie nehmt ihr die Leute mit?
Naja, indem wir auf sie zugehen, also dann auch zeigen, was möglich ist. Also Beispiele sind immer hilfreich und dann eben sich aber auch zuhören, was beschäftigt die Leute, wo haben sie eigentlich einen Painpoint, weil jeder arbeitet ja doch ein bisschen anders und dann zu überlegen, was könnte da die beste Lösung sein, damit eben das Zusammenspiel in der Abteilung oder in dem Vorstandsbüro optimal funktioniert zwischen Assistent, Sekretariat und dem Vorstand selber.
Hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, das sind so Hacks, mit denen haben wir echt gute Erfahrungen gemacht? Also ich weiß, bei euch habe ich mal, war das, doch, das war bei euch, meine ich, gab es ein, wo war der Meetingraum, Porsche-Meetingraum in der Zentrale und dann gab es irgendwie ein Plakat zum Beispiel auch mit Walking-Meetings, zwei Strecken, 15 Minuten, 30 Minuten irgendwie auf dem Gelände. Fand ich ganz geil. Also einfach ganz cool.
Ja, sowas machen wir öfter. Ja. Also
gibt es irgendwas im Digitalen, wo du sagst, das sind so Sachen, die sind jetzt mittlerweile irgendwie so Teil hier unserer Digitalkultur im Arbeiten, durch die neuen Tools vielleicht?
Naja, was wir wirklich sehr intensiv verfolgen, ist im Moment wirklich das papierlose Arbeiten, also das komplette Digitale. Also wir haben bei uns interessanterweise eine Tradition, dass wir sehr viele Dokumentenkameras in den Räumen haben. Also das heißt, die Leute kommen mit Papier und legen das auf die Dokumentenkamera und dann wird es eben über den Beamer angezeigt.
Okay.
Das ist irgendwann mal traditionell im Volkswagen-Konzern sehr stark ausgeprägt worden.
Habe ich schon mal gesehen.
Also ich glaube, wir waren
dachte,
der große
Geheimhaltung oder so.
Ja, das ist, na gut, ich meine, man ist sehr flexibel, also weil man natürlich jedes Blatt Papier mitnehmen kann und dann auch sehr flexibel das auflegen kann. Aber es führt eben dazu, dass die meisten Leute mit viel Papier in diese Sitzung kommen. Ja? Und da haben wir jetzt sehr intensiv, sind wir da dran zu arbeiten, auch wirklich das so voll digital zu machen. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Digitalkreis und einen Vorstandsausschuss digital, wo wir das schon komplett digitalisiert haben. Also wo kein Blatt Papier mehr mitgebracht werden darf. Ja? Und da sitzen dann alle auch mit ihren iPads oder manche mit Laptops und haben dort alle Dokumente natürlich dann nur noch digital und können sich dann auch Notizen machen auf dem Blatt Papier oder kriegen auch entsprechende Hinweise über die entsprechenden Tools. Und ich glaube, das müssen wir eben schon auch verinnerlichen, weil ich bin davon überzeugt, dass eine Company, die das Thema digital nicht intern in den Prozessen lebt, auch keine guten digitalen Produkte entwickeln kann. Ja, und da haben wir noch ein Stück des Weges zu gehen, aber da sind viele, viele wirklich begeistert aufgesprungen. Und das macht auch dann Spaß, wenn die Leute dann sagen, ja, das kann ich jetzt alles viel besser machen als vorher mit dem Papier. Ja, also man sieht immer noch ein paar Leute, die auch mal im Ordner mal in eine Sitzung gehen, aber das hat deutlich abgenommen.
Könntest du eine Woche nur von deinem Handy arbeiten und leben?
Ich, ja. Also sowieso. Also ich mache alles nur noch über mein iPad eigentlich, weil natürlich im fortgeschrittenen Alter ist es manchmal auch besser, ein größeres Display zu haben, muss man auch dazu sagen.
Ich habe ein Samsung, das hat ein sehr großes Display.
Nee, und das ist natürlich auch vom Format, ne? Also auch ein bisschen angenehmer, manche Texte zu lesen. Aber ich kann auch, also wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich auch manchmal nur das Handy dabei, weil ich da Zugriff auf alle Informationen habe.
Wie hat sich für dich, also wir haben ja Digitalisierung, aber wir haben auch neue Arbeit. Die Begriffe werden ja häufig miteinander vermischt. Ich bin immer sehr ordentlich da drin, das abzugrenzen. Für mich ist die neue Arbeit etwas, was eher aus dieser Motivation herauskommt mit der Frage, wie will ich wirklich arbeiten? Ja. Und dann den Möglichkeiten arbeiten, anders zu organisieren, so wie auch Friedhof Bergmann, der Erfinder dieses Begriffes, das sagt. Also für mich sind die Tools die Form, das zu organisieren, und Digitalisierung passiert von außen. Wie hat sich für dich aber in den ganzen vielen Jahren das Arbeiten verändert in der Form? Und vor allem Führung verändert, auch jetzt durch die Tools, dadurch, dass es offener geworden ist und so weiter.
Na, ich glaube, das Wesentliche ist, dass sich der Inhalt der Arbeit ja auch verändert hat. Also wir haben ja in der Vergangenheit, sagen wir mal, mehr vom Gleichen gemacht. Also das heißt, wir haben mehr Modelle entwickelt, wir haben mehr Fahrzeuge produziert, wir haben neue Märkte vielleicht entwickelt. Aber trotzdem war das doch eher mehr vom Gleichen, eine Evolution. Und inzwischen müssen wir ja eigentlich ganz anders mit dem Thema Veränderung umgehen. Und da braucht man eine ganz andere kreative Arbeitsmethode auch. Also deshalb ist für mich das Thema New Work auch so wichtig, ja, dass wir die Kreativität viel mehr fördern müssen, ja. Und nicht nur zu gucken, wie kann ich was evolutionär entwickeln, sondern wie gehe ich mit den Veränderungen in der Welt um. Also das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ist ein wichtiges Thema für Porsche. Wir haben die neue Taycan-Fabrik ist zu 100% nachhaltig. Das ist ja auch eine neue Denke, die reingekommen ist ins Unternehmen. Unser Vorstand Produktion, der Albrecht Reimold, ist da einer der vehementesten Verfechter auch für das Thema Nachhaltigkeit und solche neuen Ideen auch wirklich in die Arbeit zu integrieren. Das kann man eigentlich nur in kreativen Arbeitsmodellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was komplett anders ist als vorher. Diese Prozessdenke, es war ja sehr stark prozessorientiert. Und die kreative Seite ist aber New Work natürlich viel besser. Leute zusammenbringen, neue Ideen zu entwickeln. Wie können wir die Kreativität fördern in bestimmten Stand-up-Meetings? Wie können wir Design Thinking besser nutzen, um auf neue Ideen zu kommen? Und das ist, glaube ich, das, was das Wesentliche ist. Ja, wir sind ja in einem Zeitalter, wo die Veränderungen so groß sind, dass sich eine Automobilindustrie neu erfinden muss. Und das war ja in der Vergangenheit nicht. Ja. Wir haben ja immer nur vom Wachstum gelebt. Ja. Und jetzt ist eben genau dieser Umbruch, der auch neue Player letztendlich in das Spiel mit reinbringt. Und das ist natürlich das Spannende. Ja. Und da ist, glaube ich, der erfolgreich, der sag mal, die Veränderung als Chance sieht und mit den Veränderungen optimal umgehen kann und kreativ ist, um das optimal zu nutzen.
Du sagtest gerade neue Player. Wie guckst du denn zum Beispiel auf, wenn Elon Musk den Cybertruck präsentiert? Also ich weiß natürlich, morgen, als die Präsentation lief, kam mein Kameramann morgens ins Büro. Wir hatten einen super frühen Dreh und er hat immer den Livestream dann angehabt. Also ihr glaubt nicht, was hier gerade passiert ist. Aber ne? Also, aber wie geht ihr mit sowas um?
Ja, ist natürlich phänomenal, wie er das immer wieder macht, da auch letztendlich Aufmerksamkeit für Tesla zu generieren. Uns ist das ja auch immer wieder gelungen. Also insofern gucken wir da jetzt sehr positiv drauf, ja, weil es hilft ja letztendlich auch diese Veränderungen in der gesamten Gesellschaft voranzubringen. Und da hat er, glaube ich, wirklich als Pionier eine tolle Arbeit gemacht. Ja, also muss man einfach neidlos anerkennen. Ja. Also das hat er wirklich gut gemacht. Und wahrscheinlich wäre die Automobilindustrie nicht so weit, wenn er da nicht genau diese Pionierarbeit geleistet hat. Also insofern, ja, finden wir das natürlich auch gut und versuchen natürlich auch dort, unsere Pionierleistung war ja auch immer da und die wollen wir natürlich genauso nach vorne bringen. Also insofern freuen wir uns drauf auf die Veränderungen.
Ich war in Fremont in der Tesla-Fabrik, ist auch schon ein paar Tage her, 2015.
Ja.
War baff, also A, wie modern es war, aber was mich viel mehr beeindruckt hat, als wir an den Empfang kamen, ich glaube, die Namen wurden vorher eingereicht und dann begrüßte mich die Dame am Empfang. Mit Namen. Mhm. Ist jetzt nicht, dass ich einen Tesla habe oder sowas, aber ja. Ich habe irgendwann mal bei einer Veranstaltung einen gefahren und offensichtlich haben die Salesforce intern laufen. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mann, die haben halt ihren Scheiß echt beisammen.
Ja.
Da war ich echt beeindruckt und baff. Und ich erinnere mich noch ein bisschen aus dem VW-Konzern, die Händlerstruktur, die Tochterfirmen und so weiter. Und nun saß ich ja an der Schnittstelle IT und ausrollen. Wie kann man einen Und für mich ist, ich habe das mal mit Michael lange diskutiert, für mich heißt, wenn du CRM-Tools nutzt, also Customer Relationship Management Tools und du pflegst die Kundenbeziehung, das ist für mich eine Kulturfrage im Unternehmen. Mhm. Wird es gepflegt oder nicht? Mhm. Da habe ich nur echt gedacht, also so eine Kundenbeziehung ist natürlich schon auch echt Gold wert.
Ja.
Was würdest du sagen, wo steht ihr da und wie hast du aus deiner Erfahrung, kannst du sagen, okay, da haben wir jetzt noch das aufzuholen, das zu machen oder man könnte jenes tun. Vielleicht auch Dinge, die mal nicht funktioniert haben, die andere vermeiden können.
Ja. Ja, ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Porsche und dem Volkswagen-Konzern. Ich glaube, das ist einfach auch normal. Premium-Hersteller bei Porsche, da sind wir sehr weit, auch was das Thema CRM angeht, Customer Relationship Management. Also unsere Vertriebskollegen legen da sehr hohen Wert drauf. Beim Massenhersteller ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, einfach das umzusetzen. Ja, da ist natürlich auch das Mindset anders. Ja, und wir kennen unsere Kunden sehr gut bei Porsche und das ist auch, glaube ich, eins der wichtigsten Assets, die wir haben als Premium-Hersteller. Das werden wir auch nicht vernachlässigen.
Und Learnings, die andere da rausziehen können, ich sag mal, das werdet ihr ja auch nicht von heute auf morgen aufgebaut haben.
Das ja, gut, das ist eine lange Historie. Ich glaube, das CRM-System ist bei Porsche hier vor 10 Jahren eingeführt worden und sehr intensiv, auch durchgängig bei allen Händlern. Und die Händlerstrukturen sind natürlich auch andere als jetzt im Volkswagen-Konzern. Also insofern ist das natürlich für so einen Premium-Hersteller dann auch leichter. Und ich sag mal, auch das Mindset beim Handel ist, glaube ich, ein anderes, ja, mit einem Porsche-Kunden umzugehen, als jetzt das beim Volkswagen-Händler teilweise der Fall ist. Das kriegt man da nicht so rein. Ja, die haben einfach mehr Fahrzeuge, die sie verkaufen müssen und dann bleibt der Kunde manchmal auf der Strecke, während beim Premium-Hersteller das natürlich auch einfacher umzusetzen. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und das ist natürlich auch Mobilität an sich verändert sich. Wir haben ja auch eingangs darüber gesprochen, wie anders jetzt Autos genutzt werden. Also ich hatte eine lange Pause. Ich habe nur Autos aus dem Konzern gefahren. Ja. Ich habe bis heute nur Autos aus dem Konzern, aber mit einer fast 5-jährigen Pause dazwischen mit gar keinem Auto. Und da war kein Angebot aus dem VW-Konzern, wo ich sagen konnte, ich kann das mit irgendwas überbrücken.
Ja.
Das sind natürlich Mobilitätskonzepte, die jetzt kommen. Jetzt heute bin ich mit dem Van da, das ist unersetzbar, ne? Du kannst halt irgendwo parken und fertig und da pennen. Aber wenn es jetzt weitergeht und ich sag mal, du hast jetzt Segmente wie den Taycan, klar, da hast du immer irgendwo Leute dabei, für die das spannend ist. Aber generell verändert sich das ja schon dramatisch. Und ich frage mich immer wieder, jetzt kommen eben Tesla und Co. mit ganz einfachen, klaren Angeboten. Angeblich auch sehr viel Vorbestellungen. Klar, kostet auch nur $100, irgendwie so einen Cybertruck zu reservieren. Aber okay.
Ja, klar.
Und die klassischen Hersteller, da habe ich das Gefühl, die sind reingegangen in eine Individualproduktion. Also Gefühl teilweise, du kannst das Auto ja customizen, soweit du willst. Das heißt, fast jedes Auto ist ein Einzelstück.
Ja.
Und da ist es eher von der Stange. Das muss sich doch dramatisch jetzt ändern in den nächsten Jahren, dass da einmal einen kompletten Bogen zu machen und zu sagen, okay, wie kriegen wir etwas auf die Straße, wo Leute nachher sagen, das will ich so haben, wie es ist, um das halt wirklich durchzuliefern.
Nee, unsere Philosophie ist da eigentlich anders. Okay. Also wir glauben tatsächlich, dass der Kunde natürlich ein sehr individuelles Auto haben möchte. Also wir haben jetzt hier auch zum Beispiel die Möglichkeit über Second Skin, das ist noch ein Produkt der Porsche Digital.
Das ist für eine euch Folierung. Ein ja. Ich kenne Second Skin hier von, vom Handy. Ich nutze teilweise die Covers davon.
Ach so, also, ja. Also wir können ja das Auto komplett folieren. Ja.
Und, okay, ich wusste nicht, das ist von euch jetzt.
Ja, also insofern glauben wir, dass da viel mehr Möglichkeiten oder viel mehr Wunsch auch da ist, das Fahrzeug zu individualisieren. Mhm. Und wir sehen das ja auch, wie viele Interessenten da sind, auch mal für temporär vielleicht das Fahrzeug mal sehr individuell zu gestalten und dann vielleicht aber auch, wenn es wieder verkauft werden soll, also als schlichten weißen oder schwarzen Porsche dann wieder weitergeben zu können. Und wir sehen das immer wieder beim Handel auch, dass natürlich die Leute sehr interessiert sind, auch über die einzelnen Optionen nachzudenken und dann auch gemeinsam mit dem Handel genau das Auto raussuchen, was sie eigentlich gerne hätten. Also den Trend, ich glaube, das wird auch eher in die Richtung gehen. Man sieht das ja auch bei anderen Konsumgüterherstellern, dass über 3D-Drucken natürlich ganz andere Möglichkeiten da sind, Dinge zu individualisieren. Mhm. Also bei Adidas zum Beispiel, die ja auch sehr stark in die Richtung gehen und dass man dann das eigene Design letztendlich auch abbilden kann und das auch die Möglichkeit ist, sich selber auszudrücken, ja, über die Marke und über das Individuelle, was man dann in das Produkt auch rein konfiguriert.
Nochmal in die Operations zurückgesprungen, das hatte ich nämlich vorhin als Anschlussfrage nochmal vergessen. Wenn du durch deine Karriere durchgehst und dir anschaust, wie sich Führung verändert hat, auch jetzt durch die neuen Tools, was ich auch meinte, durch die zunehmende Transparenz, das nochmal als Reise zu sehen, gerade mit den Möglichkeiten, die du hast, in einem Konzern das auch mitzugestalten, von Ende der 90er bis jetzt Anfang der 20er. Boah.
Ja, also was wir natürlich da schon, oder was ich persönlich so erlebe, ist, wir hatten im Volkswagen-Konzern war das immer sehr stark ausgeprägt von der fachlichen Seite. Also wir hatten eine sehr starke fachliche Führung, also dass auch der Vorgesetzte oder die Führungskraft einfach der bessere Fachmann manchmal war. Ja, und das war natürlich eigentlich vollkommen der falsche Ansatz. Und da merken wir schon auch, dass sich das natürlich sehr stark in die Richtung entwickelt, dass auch die Führungskräfte eher der Enabler sind, also die Mitarbeiter enablen, bestimmte Dinge zu machen, dass sie selber Entscheidungen treffen können, dass wir also auch diese Gremienstrukturen, die in der Automobilindustrie ja auch extrem stark ausgeprägt sind, dass wir da auch ein Stück weit wegkommen, dass die Teams eben möglichst autark auch eigene Entscheidungen treffen können. Das ist natürlich auch eine Verantwortung, die Menschen dann erstmal übernehmen. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess. Also es ist ja nicht nur ein Lernprozess auf der Führungsseite, sondern auch auf der Mitarbeiterseite. Und das ist ein ganz spannender Prozess, den wir da auch sehen. Weil klar, wenn ich dann selber entscheide, auch als Team, muss ich natürlich auch die Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Ja. Und das ist aber dann auch genau der Lernprozess, wo ich auf lange Sicht einfach ein viel, viel besseres Ergebnis rausbekomme.
Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was es mit den Gremien. Michael hat das mal erzählt, dass es so riesige Gremien gab zum Thema Design bei einer Marke zum Beispiel, ne? Also wenn das dann abgenommen wurde. Kannst du das nochmal als Bild darstellen für jemanden, der nicht im Konzern arbeitet, um mal eine Idee davon zu haben? Weil das waren ja wahnsinnig wichtige Gremien.
Und ja, wir haben heute auch noch wichtige Gremien. Es ist ja nicht so, dass, weil es ja auch, wenn ich auf Organisation gucke, muss ich ja mal gucken, wie organisiere ich, also Grouping. Ja. Ich muss natürlich gucken, wie richte ich das aus, das Alignment. Aber auch das Thema Collaboration muss ich ja auch angucken. Wie kann ich dann letztendlich die verschiedenen Bereiche in eine Zusammenarbeit bringen? Mhm. Und das natürlich, da sind entweder Projekte, also übergreifende Projektorganisationen natürlich hilfreich, Matrixorganisationen, Communities, aber eben auch Gremien. Gremien spielen da ja auch eine wichtige Rolle, dass man gemeinsam Entscheidungen trifft. Ja, und das ist gerade in der Automobilentwicklung, wo ja, sagen wir, der Vertrieb, die Produktion und die Entwicklung an einem Tisch sitzen müssen, um gemeinsam die richtige Entscheidung zu treffen. Was müssen wir entwickeln? Wie müssen wir es entwickeln? Wie kann ich das produzieren dann auch? Da spielen natürlich Gremien auch weiterhin eine Rolle bei wichtigen Entscheidungen. Ja, das geht halt wirklich um Entscheidungsrunden. Aber teilweise waren die natürlich so ausgeweitet, dass da 50, 100 Leute, sagen wir mal, mit am Tisch saßen.
In einem
Gremium. Und das ist natürlich etwas, was nicht mehr effektiv und effizient ist, ja, in vielen Richtungen. Und dann wurden Entscheidungen auch eben sehr stark auf die Spitze dann letztendlich fokussiert, dass dann in der Vergangenheit der Winterkorn viele Entscheidungen getroffen hat oder sonstiges. Und das ist natürlich aber nicht mehr zeitgemäß, weil es einfach nicht mehr schnell genug ist. Ja, du kannst das auch nicht letztendlich alles auf eine Person fokussieren. Und da geht es jetzt wirklich darum, Entscheidungsstrukturen so dezentral auch zu haben, damit die Geschwindigkeit, die in der Innovationslandschaft, die wir ja gerade haben, notwendig ist, dass du die dann auch entsprechend schnell genug treffen kannst.
Dafür brauchst du dann aber auch die Informationen an jeder einzelnen Stelle.
Ja, aber da helfen uns ja die Informationssysteme, ja, dass da mit der modernen IT natürlich jeder auch alle Informationen zur Verfügung haben kann. Und dieses Thema Information Hiding, was ja auch so teilweise so ein Führungsprinzip früher war, das hat sich eigentlich ziemlich weit aufgelöst. Es gibt immer noch ein paar Kollegen, die natürlich nicht alle Informationen weitergeben, aber wir haben inzwischen ja auch so eine offene Systemlandschaft, dass da jeder alle wichtigen Informationen auch einsehen kann.
Wie hältst du da, ich sag mal, das deckt sich natürlich eins zu eins mit meiner Philosophie, auch bei uns in der Firma, und wir erzählen das auch unseren Kunden, und das sind teilweise auch keine jetzt kleinen Firmen, sondern wenn es dann in die 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter geht, dann kommt häufig die Bedenken, dass sie sagen, ja, oh Gott, aber was ist, wenn der die falschen Informationen hat? Also Entschuldigung, aber du stellst ja erwachsene Menschen ein, die ja mit einer Intention zu dir kommen. Also wenn du annimmst, dass die das nicht können, dann solltest du dich fragen, warum du die einstellst. Ja. Dennoch hast du ja auch das Thema, das richtige Maß finden zwischen Datenschutz, Privacy, Datensicherheit und strategischen Erwägungen und häufig auch nochmal emotionalen Themen, wenn es um Daten geht. Ja, ich will nicht in die Google Cloud oder in die Microsoft Cloud oder wie auch immer. In einer Struktur wie bei euch, ihr seid so groß, ihr werdet Schnittmengen haben zu Amazon, zu Microsoft, zu Google, zu allen Großen.
Ja.
Vermutlich in China auch zu Alibaba und Co. Wie schafft ihr das, die Balance zu halten zwischen Verantwortung beim Mitarbeiter für Security, also auch Bewusstsein dafür, dass es heute ein ganz anderes Ding ist. Wir haben alle ein Telefon dabei, damit können wir alles machen. Aber eben auch der Konzerndatensicherheit, dass das in der richtigen Balance ist.
Na gut, wir gucken uns jede Information genau an und wissen, ob die geheim ist. Das heißt also, nur ein sehr ganz, ganz eingeschränkter Mitarbeiterkreis auf diese Informationen zugreifen darf. Was ist vertraulich, was ist intern? Und ich glaube,
das sind die Klassifizierungen.
Ja. Und ich glaube, da das Bewusstsein zu schaffen, was ist eigentlich in welchem Bereich wirklich zu teilen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und aber auch das ist ja eine Lernkurve. Ja? Also das heißt, wir nehmen natürlich neue Mitarbeiter da mit und wir sammeln Erfahrungen und tauschen die auch aus. Gerade im IT-Bereich. Also ich glaube, dass aber auch dort ganz wichtig ist, dass man davon spricht, dass es eine Partnerschaft ist. Egal, also ob wir jetzt mit Amazon Web Service zum Beispiel zusammenarbeiten auf der Produktionsplattform. Da haben wir einen partnerschaftlichen Austausch. Und es ist nicht ein Dienstleister, der irgendwie einen Auftrag bekommt, sondern die Kreativität entsteht in diesen gemeinsamen Teams. Wir haben zum Beispiel in Berlin gemeinsame Räumlichkeiten, wo AWS und in dem Fall Volkswagen-Konzern-Mitarbeiter, aber auch Porsche-Mitarbeiter zusammensitzen, um an der Lösung zu arbeiten. Mhm. Und da braucht man auch bezüglich dieses dedizierten Teams natürlich auch ein großes Vertrauen von Amazon jetzt in dem Fall, dass die natürlich auch im Sinne, sagen wir mal, des Projektes arbeiten und nicht versuchen, diese Informationen jemand anders weiterzugeben. Also das ist natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis, die da sein muss. Und die wird auch in den seltensten Fällen eigentlich missbraucht. Haben wir ja auf der Beratungsseite auch. Ja. Wir arbeiten da ja auch mit McKinsey, mit anderen zusammen. Und die haben dann Einsicht in tatsächlich geheime Entscheidungen natürlich auch mit. Und da kann man sich auch drauf verlassen, dass die damit nicht gleich zum Wettbewerb gehen. Also ist ganz wichtig, dass man dieses gemeinsame Verständnis.
Am Ende sitzen ja Menschen an den Schnittstellen. Ja. Ich glaube, das Spannende ist, wir haben häufig die Diskussion, wenn es um Cloud geht. Und ich weiß, dass als wir vor 10 Jahren damit angefangen haben, hieß es immer teilweise von Kundenseite, nee, wir können nicht Cloud, weil wir arbeiten mit einem VW-Konzern zusammen. Und da habe ich mir gesagt, das ist doch Quatsch, die haben ja alles laufen, die sind so groß.
Ja.
Da merkte ich, da waren diese emotionalen Bedenken häufig da oder fehlendes Verständnis. Du hast nun den IT-Background, du kannst es ganz gut einschätzen. Wenn wir jetzt weltweit mal drauf schauen, dann gibt es eigentlich, muss man ganz klar sagen, die USA führen mit ihrer Infrastruktur, Microsoft, Google, Amazon, Facebook auch nicht zu verkennen. China, echt eine große Rolle, jetzt mit Alibaba, die jetzt mit der Cloud rausgehen. Ja. Russland mit einem wahnsinnig strengen Datenschutz, bestimmt nicht, weil die so gute Menschenfreunde sind, sondern eher aus wirtschaftspolitischen Gründen. Ja. Wir hängen da natürlich ein bisschen nach. Trotzdem müssen wir mit denen arbeiten. Die Autos brauchen die Technologie. Hast du das Gefühl, es gab ja mal so eine Initiative, hier eine Cloud zu schaffen. Ich habe damals gesagt, als ich es gelesen habe, halte ich für Quatsch. Weil
die deutsche Cloud meinst du jetzt?
Ja, ja, German, also auch gerade Cloud für Automobilhersteller. Ich glaube, Daimler war da involviert.
Ja.
Da habe ich gesagt, das ist Quatsch. Also das ist Infrastruktur. Das nachzubauen, das ist einfach unmöglich. Also es ist technisch, also allein bei Microsoft hat, glaube ich, die Schiffe bis nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch geblockt, die diese Unterseekabel verlegen. Mhm. Das finde ich immer sehr emotional getrieben. Wie ist dein Blick darauf? Bist du da nüchterner und sagst, ja, es gibt ja Verträge und fertig, so wie eben, wo du sagst, die arbeiten zusammen?
Na gut, also wir haben natürlich da einerseits den Blick, dass es Infrastruktur ist, aber Infrastruktur kann natürlich kritisch sein, das ist ganz klar. Also insofern glaube ich auch, dass wir in Deutschland da schon Nachholbedarf haben. Also insgesamt, wie gehen wir damit um? Wie kann man auch dann solche Infrastrukturen auch schützen? Das kann aber nicht Aufgabe der einzelnen Unternehmen sein, sondern das muss wirklich vielleicht auch eine europäische Initiative sein. Das hilft ja auch schon mit der DSGVO. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung, auch bestimmte Dinge einfach auch zu klären, wie man damit umgeht. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf aus meiner Sicht. Aber wir nutzen natürlich die Innovation. Und das ist auch einer der Punkte, warum wir versuchen, uns möglichst international aufzustellen. Weil ich glaube, dass Deutschland als Land, nicht als Nation, nicht die Kultur hat, sag mal, sehr früh in Innovationen reinzugehen. Ja, also man sieht das ja, also dass selbst manchmal Technologien bei uns in der frühen Phase entwickelt wurden, aber so richtig zum Einsatz gekommen sind, sondern eher in den USA oder jetzt vielleicht eher dann auch in China. Und da müssen wir, glaube ich, auch dran arbeiten, dass wir eine andere Kultur haben, möglichst frühzeitig auch mal Dinge auszuprobieren. Ja, wir sind da eher, glaube ich, also mehrheitlich zurückhaltend.
Ja, schon, ja.
Und wir sagen, auch wenn wir jetzt neue Produkte entwickeln, sollen wir uns sehr gut überlegen, ob wir die erst in Deutschland platzieren oder ob wir es nicht eher in China oder in anderen Ländern machen, in Israel oder USA. Weil da einfach diese Early Adapter Rate viel größer ist als in Deutschland. Ja, also gibt halt nicht so viele, die gerne sofort mit ganz vorne dabei sind. Ja? Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo wir uns als Nation auch nochmal weiterentwickeln können, weil Innovation ist ja was Positives. Ja?
Dem würde ich mich absolut anschließen und würde auch eine Frage anschließen wollen, worauf du dich in diesem Jahrzehnt der 20er besonders freust.
Das ist eine gute Frage. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir werden ganz spannende Themen sehen in der Entwicklung. Ja. Also das, wir haben ja einige Themen jetzt auch sehr intensiv angefangen Richtung künstliche Intelligenz. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das unser Arbeitsleben dann tatsächlich auch in Zukunft noch verändern wird, im positiven Sinne. Ja. Also es gibt ja viele, die haben dort große Sorgen, aber ich glaube, dass es einfach eine Riesenchance ist, dass wir Arbeitsabläufe, Aufgaben, die eigentlich keine Kreativität erfordern, die können wir automatisieren, noch viel besser als in der Vergangenheit und dadurch wieder Zeit schaffen für das Wesentliche. Ja, also wir haben ja über Führung gesprochen. Ja. Wie viel Zeit geht manchmal bei einer Führungskraft verloren durch administrative Tätigkeiten, die ich natürlich vielleicht wirklich ganz anders unterstützen kann, wenn ich künstliche Intelligenz habe. Und damit habe ich dann wieder mehr Zeit, mich den Menschen zu widmen, ja, was so wichtig ist, weil die Menschen sind ja das wesentliche Asset. Also die Kreativität, das wird auch die IT nie übernehmen. Aber die IT kann natürlich dort so weit unterstützen, dass einfach wieder mehr Zeit ist für die eigentlich wichtigen Aufgaben. Ja? Und dass wir uns auch wirklich darauf wieder fokussieren. Und das, glaube ich, könnte schon in den 20er Jahren jetzt passieren, dass wir da einen deutlichen Schritt nach vorne gehen. Und damit das Ganze auch wieder noch menschlicher wird in der Arbeit. Weil, also mir machen diese administrativen Tätigkeiten nie Spaß. Und egal, was es ist, ja. Und da haben wir jetzt, also wir haben zum Beispiel nur mal so ein ganz lapidares Beispiel. Ja, wir hatten hier bei Porsche immer noch Fahrtenbücher, die wir jetzt im letzten Jahr abgelöst haben durch ein elektronisches Fahrtenbuch. Und das ist so viel Zeit, die da letztendlich dir wieder zurückkommt. Und genau solche Sachen, die können wir natürlich noch viel, viel mehr nutzen.
Das elektronische Fahrbuch, ja, ich erinnere mich, die blauen Heftchen.
Ja, ja, genau, solche blauen Heften, ja, die haben wir. Gibt es auch noch ein paar Autos, die damit ausgestattet sind, aber da geht ja extrem viel Zeit verloren. Ja. Also, und das, davon haben wir viele Sachen, ja. Und da freue ich mich eigentlich, wenn wir das alles hinbekommen, dass das vereinfacht wird und trotzdem in hoher Qualität ja dann auch möglich ist und dann einfach wieder mehr Zeit ist für die wesentlichen Aufgaben.
Wo kommt die nächste Innovation nach dem Taycan her? Also ich habe gerade einen Fall im Kopf, dass ich drüber nachdenke, ich erzähle das immer wieder, weil mich das persönlich betroffen hat damals, Nokia, als die merken, Symbian läuft aus, smarte Betriebssysteme, dann habe ich ja nachgelegt mit Migo, kam mit der Innovation nicht hinterher und dann gab es einen smarten Entwickler, der sagte, also wir kommen da nicht ran, lass uns Android als Plattform nutzen, aber unsere gute Hardware, um da den Anschluss zu behalten. Und das wurde abgeschmettert vom damaligen CEO. Das wäre die Rettungsstrategie gewesen. Ja. Das kam aus der Mannschaft als Vorschlag. Das drang nicht weit genug durch. Und ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt die nächste Stufe kommt, vielleicht ist sie ja schon geheim in Planung mit Sicherheit, was kommt danach und wo kommt diese Innovation bei euch her?
Also ich glaube, dass die nächsten Innovationen ganz klar aus der Informationstechnologie-Ecke kommen. Also das merken wir in vielen Bereichen, dass wir das ja heute schon haben. Also egal ob Fahrwerktechnik, da nutzen wir immer mehr auch intelligente Systeme, auch immer mehr künstliche Intelligenz. Wir arbeiten am digitalen Zwilling des Fahrzeugs, sodass wir dann auch frühzeitig Fehler erkennen können. Und da wird auf jeden Fall, sag mal, egal ob ich jetzt über autonomes Fahren spreche oder ob ich auch selber fahre, wird einfach so viel Unterstützung da sein und so viel auch in Richtung Sicherheit, was wir ja heute schon haben mit Bremsassistenten und so weiter. Ohne die würden ja viel mehr Unfälle passieren. Und ich glaube, dass da einfach noch viel in Richtung Sicherheit bei dem ganzen Thema Mobilität passiert. Und ansonsten glaube ich, dass der große Hub tatsächlich kommt im Bereich der Nachhaltigkeit. Also noch mehr darüber nachzudenken, wie können wir in Kreisläufen denken, was wir heute noch nicht machen. Heute macht sich keiner Gedanken, was mit dem Müll passiert eigentlich so. Und ich glaube, das wird auch nochmal einen riesen Veränderungsprozess initiieren, wie wir insgesamt in der Gesellschaft, also nicht nur in den Unternehmen, weil da ist ja schon relativ viel auch über Lean Production optimiert worden, auch in Kreislaufen zu denken. Aber das wird sich halt, glaube ich, im kompletten Arbeitsleben durchziehen, aber auch die privaten Haushalte nochmal viel stärker auch beeinflussen. Also dass wir da noch mehr in nachhaltigen Kreisläufen denken.
Wo ziehst du persönlich deine Inspiration her?
Also meine Inspiration nehme ich am meisten von Menschen, ja. Also egal, ob das jetzt, ich hatte tolle Lehrer natürlich am MIT in St. Gallen, also das war sehr inspirierend, die Zeit jetzt in 2018, aber auch in den Gesprächen mit meinen Mitarbeitern, ja. Also es ist ja unglaublich, welches kreatives Potenzial da ist und welche tollen Ideen da hochkommen. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Also wir haben gestern auch wieder über eine innovative Idee gesprochen, wie man bestimmte Erlebnisse dann auch entsprechend noch besser so kapseln kann, dass ich da über künstliche Intelligenz auch in dem Fall die wesentlichen Videosequenzen vielleicht zusammenfassen kann, mit Musik hinterlegen kann und so weiter. Also wir haben ein unheimlich tolles kreatives Potenzial bei Porsche und tolle Ideen und das macht einfach Spaß, in diesen Gesprächen da auch dann wieder selber kreativ zu werden.
Cool, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bin jetzt neugierig auf den Taycan-Sound. Ich weiß nicht, ob wir das heute hinkriegen oder wann anders organisieren müssen.
Ja, das gucken wir mal. Ja.
Da bin ich auf jeden Fall noch sehr neugierig drauf und ansonsten danke ich dir sehr für den inspirierenden Morgen hier.
Ja, schön, dass du da warst.
Danke.
Freut mich sehr.